Ich heiße auch Schaf mit vollem Namen Schaf Nummer 100. Hat zufällig jemand auch meinen Namen? Ist jemand mein Namensvetter Schaf Nummer 100? Ja, hundertstes Schaf, das was eigentlich verloren war, wo Jesus es gesucht hat und die anderen alle hinter sich gelassen hat. Und er hat es gefunden und er nimmt es auf seine Schultern und er bringt es nach Hause. Deswegen Schaf Nummer 100. Ich frage nochmal für alle, die dies bedauern, sich jetzt gerade eben nicht gemeldet zu haben. Wer heißt nochmal Schaf Nummer 100? Okay, Amen. Ja, sehr schön. Auch Schafe haben manchmal Stress. Schafe können auf den Rücken fallen, da kann ein böser Wolf kommen oder es ist einfach zu heiß oder was auch immer. Schafe können ganz schön im Stress sein. Und heute geht es ja in unserer Predigt und unserem Nachdenken über Gottes Wort um das Thema Ruht ein wenig aus. Ich habe eine andere Frage vorweg an euch. Wer von euch hatte in der letzten Zeit, sagen wir mal in der letzten Woche, Stress? Okay. Wer von euch hatte in der letzten Zeit keinen Stress? So 2, 3, 4 melden sich, ja. Wer von euch hat sich eben nicht gemeldet und ist zu schüchtern, sich zu melden oder weiß die Antwort nicht? Wie dem auch sei, ich verrate euch, dass für jeden von euch, denke ich, etwas dabei ist, was wir lernen können. Ruht ein wenig aus. Da könnte man jetzt, könnte einer spitzfindigerweise denken, prima, ich schlafe jetzt erstmal ein. Und wenn ich das tue, dann kann der Prediger mir nicht böse sein. Wenn ihr meint, ihr sollt das tun und das ist in Gottes Willen, dann schlaft gerne ein, kein Problem. Das müsst ihr selbst entscheiden vor Gott. Aber ich verrate euch, Gott möchte zu uns sprechen und die Schafe hören Gottes Stimme. Und das wollen wir, das möchte ich heute Morgen von hier und ihr sicher auch dort, wo ihr jetzt seid. Und so steigen wir direkt ein in unseren Text, fast direkt. Ich muss ein bisschen ausholen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Es ist ja wichtig, dass wir nicht nur Bibelstellen isoliert betrachten, sondern auch im Zusammenhang. Und in das, was jetzt kommt, steht nicht hier, das kommt gleich, was da steht, aber Markus 6, da gucken wir uns erstmal die Verse 7 bis 13 an. Und zwar geht es da um die Aussendung der 12 Jünger. Und ich lese einfach nur mal diesen Text vor, Markus 6 ab Vers 7. Und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht 2 Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Wir können uns denken, dass das eine sehr volle Zeit war für diese 12 Jünger, die Jesus ausgesendet hatte. Er rief sie ja erst zu sich, das ist das Wichtige, dass sie erstmal zu Jesus kommen und von dort aus, von Jesus aus, sandte er sie aus. Es war bestimmt kein Strandleben im Urlaub, sondern es war viel, viel zu tun. Und es gab viel Widerstand. Es gab äußerliche und geistliche Probleme. Ich denke nur an die Dämonen, die ausgetrieben wurden. Und heute wollen wir nun studieren, was für die Jünger, die nach einiger Zeit zu Jesus zurückkamen, dann passierte. Zwischendurch ist dann noch ein Einschub in Markus 6, da geht es um den Tod von Johannes den Täufer. Damit wollen wir uns im Moment nicht beschäftigen, sondern wir blenden uns ein in die Situation, wo die 12 Jünger nun zu Jesus zurückkommen. Und da finden wir ein paar Verse, Weiter, also in Markus 6, und das sind genau die, die an der Wand stehen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne auch dort mitlesen. Markus 6, Vers 30. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen: Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und auch Vers 34. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Gehen wir mal Vers für Vers durch und schauen wir mal, was wir lernen können aus dem Text, was wir lernen können aus der Begegnung mit Jesus Christus. Erster Punkt. Die Jünger erzählen, was passiert war. Nochmal den Vers. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Das ist wichtig. Also, die Apostel kehren zurück nach Hause. Denn Jesus war ihr Zuhause. Sie waren ja unterwegs auf Wanderschaft. Im Grunde hatten sie ihr Zuhause längst verlassen, aber sie hatten ein neues gefunden, das viel mehr war, nämlich Jesus Christus. Endlich sind sie wieder bei ihrem Herrn, bei Jesus, bei dem, der sie ausgesendet hatte und der sie auch ausgestattet hatte, als er sie sendete, mit Freude und mit Kraft. Was für ein Zuhause. Jesus ist auch unser Zuhause. Inwiefern ist Jesus dein und mein Zuhause? Zuhause ist normalerweise der Ort, wo wir Verständnis geben und Verständnis haben, wo Verständnis ist. Zuhause ist der Ort der Annahme, der Geborgenheit, der Liebe und der Gnade. Das wäre optimalerweise unser Zuhause. Und nicht nur konjunktiv wäre, sondern im Fall von Jesus ist es das auch. Er ist dein und mein Zuhause. Wirklich sind wir bei ihm geborgen. Wirklich sind wir bei ihm angenommen. Wirklich finden wir Verständnis bei ihm. Wirklich finden wir Gnade bei ihm. Kleiner Einschub. Gnade, keine billige Gnade, denn sie kostete unseren Herrn Jesus alles. Wir haben es vorhin gefeiert. Jesus ist für alle unsere Schuld gestorben. Für die einzelnen Sünden ja auch, aber im Grunde genommen zuallererst für unser grundsätzliches Verlorensein seit Adam. Wegen unserer Grundschuld, wegen unserer Gleichgültigkeit. Diese Gnade hat ihn sein Leben gekostet und für uns ist sie frei, kostenlos. Und doch nicht ganz kostenlos, denn wir geben auch unser Leben hin. Also nochmal, Gnade kostet Jesus alles. Sie ist für uns kostenlos und frei. Und schließlich auch noch, die Gnade kostet unser Leben, denn wir geben uns Jesus ganz hin und werden dafür erfüllt mit unfassbar großer Gnade und großem Frieden und großer Freude. In diesem Zuhause, was wir bei Jesus ganz optimal haben und noch überoptimal hinaus, mehr als wir uns denken oder verstehen oder begreifen können, in diesem Zuhause, dort hält man sich nicht Dinge vor, die lange zurückliegen, sondern Jesu vergeben ist völlig und gründlich und ganz und man redet miteinander. Sie, das heißt die Jünger, man könnte jetzt einsetzen, auch die Gemeinde als Ganzes, nicht nur die einzelnen Mitglieder, sondern alle. Also sie, die Jünger, berichteten ihm alles. Erst jetzt ist der Auftrag abgeschlossen. Wer schon mal in einem Krankenhaus war, nicht um jemanden zu besuchen, sondern weil er selbst behandelt werden musste, der weiß, am Ende des Krankenhausaufenthaltes bekommt man einen Bericht. Und dieser Bericht ist sehr wichtig. Und erst mit dem Bericht, wie geht's dem Kranken, was wurde gemacht, was hat sich verändert, was wurde entdeckt, erst mit diesem Bericht ist im Grunde genommen die Behandlung abgeschlossen. Der Grund des Krankenhausaufenthaltes ist dann in diesem Bericht festgehalten. Der Bericht ist tatsächlich das Hauptziel. Ohne diesen Bericht fehlt etwas ganz Entscheidendes. Die Jünger kamen zurück und berichteten Jesus. Da steckt eine große Ermutigung drin für dich und für mich. Wir können auch berichten, was Jesus getan hat. Wenn Jesus uns neuen Frieden geschenkt hat, wenn er uns neue Freude gegeben hat, wenn er uns gebraucht hat, wenn er uns gesegnet hat und wir konnten diesen Segen weitergeben, dann dürfen wir ihm das sagen. Natürlich weiß er das sowieso. Aber wir dürfen und sollen es ihm sagen, weil wir darin gesegnet werden, indem wir einen Bericht an Jesus zurückgeben. Ich glaube sogar, dass ohne diesen Bericht, das, was Jesus getan hat, wenn da kein Bericht zurückkommt, dann ist die ganze Aktion irgendwie ganz unvollständig. Wenn wir Jesus Christus danken für seine Gnade, dann ist das auch ein Bericht. Das heißt, Gott möchte, dass wir auf ihn reagieren. Nicht nur bitten, wenn es uns schlecht geht, sondern dass wir ein Leben voller Dank führen, wo dieses Berichten wirklich da ist. Was taten die Jünger genau? Sie berichten Jesus alles, nicht nur einen Teil. Es heißt hier alles. Die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Alles. Möglichst genau, möglichst ausführlich. Schön, ne? Dass man alles Jesus sagen kann, den ganzen Bericht. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwo übertrieben haben oder irgendwas falsch dargestellt haben oder irgendwas ausgelassen oder hinzugefügt hatten. Der Bericht enthält einfach die Tatsachen, was Jesus getan hat. Und das ist wunderschön, wenn wir vor ihm stehen, vor ihm sitzen können und wissen, wir sagen ihm alles, was er getan hat. Vollständig und wahrheitsgemäß. Jesus ist da und er war da, er ist da. Jesus Christus ist unser Herr und unser Beten ist kein Monolog. Hörst du seine Stimme? Vorhin habe ich gefragt, wer heißt auch Schaf Nummer 100? Und relativ viele haben sich gemeldet. Und wenn wir seine Schafe sind, dann hören wir seine Stimme. Wir hören auch, was er dazu sagt. Wie hören wir? Durch Gottes Wort, durch eine Predigt, durch den Nächsten, durch Gedanken, die er uns gibt. Und ich könnte jetzt ganz lange, eine lange Liste machen, wie wir Gottes Stimme hören. Das ist auch bei jedem anders. Es ist auch nicht so sehr die Frage, wie, sondern wir wissen es ja im Herzen. Er ist es, der zu uns redet. Was berichten sie? Was sie getan und gelehrt hatten. Sie predigten Buße, also Umkehr. Sicherlich nicht nur eine Buße oder eine Umkehr von Dingen, wo äußere Bereiche des Gesetzes gebrochen wurden oder so, sondern es geht ja bei der Buße, der grundsätzlichen Buße, die sie gepredigt hatten, und die Beschneidung des Herzens um Umkehr, um ein neuen Menschwerden. Und die Buße hin zu dem, was Gott uns selbst schon im Alten Testament gesagt hat, zu dem doppelten Liebesgebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben, das ist das Ziel der Buße, dass wir ihn neu lieben oder auch den Nächsten lieben, Du als einzelner Mensch, ihr als Gemeinde. Die Motivation zur Umkehr kommt ja aus der Gnade des Herrn. Und dann trieben sie ja die Dämonen aus. Sie heilten Schwache durch Salbung mit Öl. Wort und Tat gingen eng zusammen. Heilten die Jünger eigentlich? Nun, hier steht es zwar da, sie heilten, aber die Kraft dazu, die Gnade, die Vollmacht, die kam natürlich von Jesus Christus. Aber ich bin mir sicher, dass auch bei dem Austreiben der Dämonen nicht alles glatt gelaufen ist, sondern es gab wirklich Widerstand. Und die Dämonen auszutreiben, ist sicher kein Kinderspiel in der Regel, sondern es ist mit viel geistlichem Kampf verbunden. Aber sie erzählen Jesus von ihren Erlebnissen. Und Jesus, er hörte gewiss zu. Ich weiß nicht, wie viel und was Jesus antwortete, ist uns nicht überliefert. Aber seine Antworten, die Antworten Jesu, enthielten ganz sicher viel Verständnis, Ermahnung und Ermutigung. Wir kommen zum nächsten Punkt, der Auftrag zu ruhen. Vers 31. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Steckt die Überschrift für unsere Predigt, für unsere Betrachtung heute. Ruht ein wenig aus. Was ist das erste Wort, was Jesus zu ihnen sagte? Sagt mal laut, was habt ihr gehört? Kommt, genau, da vorne habt ihr abgeguckt, ja, und oder ihr habt gut zugehört. Jesus sagt, kommt, kommt. Im Chinesischen, leider sind unsere beiden Jungen von heute Morgen nicht da, da gibt es ein ganz wunderschönes Schriftzeichen. Das Schriftzeichen sieht aus wie ein Kreuz, unten ein kleiner Haken am Kreuz, bedeutet lebendig, wie ein Baum, aber es ist ein Kreuz und dann hängt an diesem Baum oder an diesem Holz, an diesem Kreuz, hängt ein Mensch. Und links und rechts sind dann noch zwei Menschen, kleine Menschen. Erinnert euch das nicht auch an den Tod Jesu, die zwei Verbrecher, die mit ihm auch gekreuzigt wurden? Und wisst ihr, was das Zeichen bedeutet? Auf Chinesisch spricht man es Lai aus, von unten nach oben. Lai bedeutet komm, komm her, komm zu mir. Und das ist das, was, übrigens das Schriftzeichen ist uralt, über 2000 Jahre bestimmt. Und Jesus sagt nicht nur den Chinesen, sondern er sagt es dir heute Morgen. Komm, komm, komm her. Er sagt es nicht nur den Nichtchristen, damit sie gläubig werden, sondern er sagt es dir als hundertstes Schaf. Komm, komm, ruh dich ein wenig aus. Das ist das Ziel. Wenn Jesus sagt, komm, dann bedeutet es sehr viel. Denn Jesus sagt auch zum Beispiel in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das sagt er auch zu dir. Setz deinen Namen ein, dann hat es noch einen größeren Tiefgang. Jetzt also den Namen einsetzen. Ich sehe es nochmal. Komm zu mir. Und wenn du Egon heißt, dann setze Egon ein. Egon, ne? Alle ihr mühseligen Beladenen, alle ihr Egons oder wie ihr heißt. Und ich werde dir, Egon, Ruhe geben. Nimm auf dich mein Joch. Lerne von mir, lieber Egon. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Namen einsetzen, sagt er zu dir, wo war das alles? An einem öden Ort. Es war keine Vollwüste, aber auch keine ergiebige Gegend. Nichts sonst, nur Steine, mageres Gras, Disteln, Geröll, Sand, Staub und Jesus. Jesus war dort in dieser Öde und das ist doch genau auch in deinem Leben. Da ist vielleicht auch nicht viel, Geröll, Steine, Disteln, alles Mögliche. Aber wenn dort Jesus ist, dann ist das der Ort, der dir genug gibt, der dir alles gibt. Was ist dein ödester Ort im Moment in deinem Leben? Deine Arbeitsstelle vielleicht? Oder morgens, wenn dein Wecker klingelt? Oder aus irgendeinem Grunde zu Hause bei dir in deiner Wohnung? Das sind alles öde Orte und dort will er dir Ruhe geben. Nicht nur eine äußere Ruhe, sondern Ruhe für deine Seele. Das ist noch mehr als nur die leibliche Ruhe. Denn Gott will dir Ruhe geben für Leib, Seele und Geist. Und es heißt hier, es waren viele Ein- und Aus- und Eingehende. Nicht einmal Zeit zum Essen hatten die. Das war quantitativer und qualitativer Stress. Also sie hatten richtig, bis über beide Ohren, richtig viel zu tun gehabt. Und es war nicht nur von der Menge her ein großer Stress, sondern sie kamen wirklich über ihre Grenzen hinaus, an ihre Grenzen und darüber hinaus, denn sie brauchten ja auch Jesus. Aber Jesus sorgt für die Jünger, er sorgt für dich, liebes hundertstes Schaf. Wie hat er es gemacht? Er hat das Schaf auf seine Schulter genommen. Bei Jesus sein. Und da erlebst du Jesu Fürsorge, seine Gnade, sie ist wirklich da. Du erlebst, wie wir ihm vertrauen können und wie er uns Zeit gibt in der Begegnung mit ihm. Ich habe das schon manchmal erwähnt im Unterricht. Wer Lehrer ist, weiß, dass es da manchmal Stresssituationen gibt. Richtig knifflige Situationen, wo man manchmal nicht weiß, was man machen oder sagen soll. Wo man vielleicht sogar angegriffen wird. Oder wo die Menge der Arbeit schier überhand nimmt. Gott hat uns etwas ganz Kostbares und Wertvolles geschenkt in diesem Moment. Wir können ein Stoßgebet führen. Herr Jesus, was sage ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Du siehst die Situation. Du siehst diesen Jungen, der so schwierig ist. Gibt es irgendwas ganz Tolles, was ich ihm sagen kann? Und oft habe ich es erlebt, wie Gott mir einen Gedanken gibt und redet. Und die Schüler, die merken das nicht mal. Ich stelle mich da nicht vor die Klasse, mache die Augen zu und bete. Das könnte ich auch machen. Hätte ich kein Problem mit. Aber es würde die Schüler vielleicht ein wenig wundern. Sondern es ist mir ein Reden, ohne dass es andere merken. Ein beständiges in Kontakt sein mit unserem Herrn Jesus Christus. Jesus erlaubt uns nicht nur Ruhe, sondern er gebietet uns. Lesen wir den Text nochmal. Es heißt ja nicht, wenn es euch möglich ist, habt ihr die Möglichkeit, bei mir auszuruhen. Steht nicht im Text, sondern ganz einfach, ruht ein wenig aus. Ausrufezeichen. Das ist ein Befehl. Jesus sagt es dir und mir. Dazu gehört auch das Bekennen der Schuld. Die Sünde ist wirklich ein wahrer Unruhestifter. Aber weil Jesus für uns gestorben ist und weil Gott gnädig ist, macht er alles gut, alles rein, alles ist neu durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist unsere wirkliche Ruhe. Ruhe hat im Orient ganz viel zu tun mit einem gemeinsamen Essen. Das haben wir selbst erlebt, als wir in Turkestan waren, dass wir dort das Essen, das gemeinsame Essen, spielte eine ganz zentrale Rolle im Leben dieser Menschen. Und wer schon ein bisschen neugierig ist und weiterlesen will in der Bibel, der sieht, es gibt danach ein wirklich großes Essen. Ich glaube, das größte Essen, was in der ganzen Bibel erwähnt wird, was geschehen ist hier auf der Erde, nämlich die Speisung der 5000. Aber das wäre dann die nächste Episode, wenn man dann weitergeht durch das Markus-Evangelium. Reagiert Jesus eigentlich abweisend auf die vielen? Nein, das tut er nie. Nur zu denen, die ihn wirklich nicht wollen, absolut nicht wollen, die ihn bewusst im Wissen, wer Jesus ist, die ihn bewusst ablehnen. Er lehnt die ab, die nur ihre eigene Ehre suchen, anstatt Gottes Ehre. Aber selbst diejenigen, die sich selbst erhöhen wollten, selbst denen gegenüber war er gnädig. Und auch sie konnten Jesus sehen. Er weist die Menschen nicht ab, wenn sie mit offenem Herzen zu Jesus kommen oder wenn ein Brenner doch da ist, den er schenkt. Es ist etwas Wunderschönes und Ruhestiftendes, wenn Jesus nicht abweisend ist. Sei es auch nicht an deinem Arbeitsplatz. Sei nicht abweisend. Sei nicht abweisend in deiner Familie und schon gar nicht gegenüber Gott. Er ist dir zugewandt. Wende dich anderen Menschen zu. Dritter Punkt. Allein mit Jesus. Der Vers ist ziemlich kurz, Vers 32. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Durch diese Route auf dem Seeweg parallel zum Ufer wollte Jesus mit den Jüngern allein sein. Und auch er selbst freut sich daran, wenn er allein mit uns sein kann. Das ist wirklich so. Jesus möchte mit dir allein sein. Ganz allein waren sie ja nicht. Sie waren 12, aber doch so eng zusammen, so praktisch als eine Einheit, als Jünger, dass wir sagen können, Jesus war wirklich mit jedem von ihnen, von diesen 12, allein. Er möchte allein mit dir sein, unabgelenkt, und dass du alleine auf ihn hörst. Das ist kein Abwägen gegen Gemeinde, sondern das geht Hand in Hand. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe so wenig Zeit, mit Jesus alleine Zeit zu haben. Dann wird ja alles nur noch stressiger. Aber indem du das denkst oder sagst, sagst du auch, dass dir etwas anderes wichtiger ist. Jesus und der Blinde in Jericho zum Beispiel. Jesus bleibt stehen in dieser Menschenmenge, als er den Blinden rufen hört. Bleib du auch für andere stehen, wenn sie dich brauchen. Und der Blinde, er rannte zu ihm, egal was es kostete. Den Mantel ließ er zurück, alles, was er hatte. Und er wollte unbedingt direkt mit Jesus zusammen sein. Und das wollen wir auch, mit Jesus zusammen sein. Das ist unsere Ruhe. In welchen Bereichen deines Lebens bräuchtest du auch diesen öden Ort mit Jesus zusammen? Und dann frage ihn, Jesus, kannst du mitkommen in diese Situation? Wird er dir antworten? Unser Herr Jesus wird antworten. Er wird sagen, ja. Und Jesus möchte Zeit mit dir persönlich haben, unser Herr. Das gilt nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für die ganze Gemeinde. Punkt 4. Alle wollen zu Jesus. Und der Text dazu, Vers 33 und 34. Und viele sahen ihn wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Die Volksmenge ließ nicht locker. Müsst ihr euch vorstellen, Wasser, also der See, und am Rande das Ufer. Und am Ufer rennen die ganzen Leute parallel zum Strand, zu dem Ufer. Und Jesus und die 12 Jünger fuhren auf dem Boot und auf der Landseite. Da rannten sie ungefähr parallel zum Ufer und warteten dann am Ende schon auf Jesus. Warum wollten die eigentlich alle bei Jesus sein? Die Jünger hatten Zeit mit Jesus im Boot, aber nun waren wieder Massen von Menschen um sie herum. 5000 Männer, wahrscheinlich ähnlich viele Frauen und auch noch Kinder. Und es drehte sich Jesus sein Herz in ihm um. Seine Reaktion war Liebe. Das Herz drehte sich in ihm um. Jesus hat und zeigt sein Mitgefühl, weil er wusste, dass es nur einen wirklichen Hirten für sie gibt. Also wollte er völlig präsent für sie sein. Ist Jesus ganz präsent für dich? Oder denkst du manchmal, mein Herr Jesus, der hat mich eigentlich vergessen? Nein, gerade in Notzeiten, gerade in Stresssituationen ist er da. In Zeiten des Zweifels, in Zeiten von Krankheiten und schweren Lasten und auch beim Sterben. Wie werden die Jünger innerlich reagiert haben, als sie die Volksmengen sahen? Genervt vielleicht? Bedrohung, weil Jesus dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit mit ihnen persönlich hatte? Vielleicht waren sie frustriert oder verärgert? Aber so etwas sehen wir nicht bei Jesus. Wenn ich zurückdenke, dann denke ich, überlege ich gerade so an meinem Berufsleben, die Zeiten, an die Zeiten zurück, wo wirklich Probleme auftraten und ich merkte, ich fühlte mich allein in dem Moment und dann war es doch, dass Jesus Christus zu uns, zu mir sprach. Übrigens, wie schimpfe ich? Als Lehrer muss man auch manchmal schimpfen und auch ernste Worte sagen. Tat Jesus auch. Auch Jesus Christus schimpft manchmal mit mir, aber nie so, dass er keinen Ausweg lässt, sondern dort, wo Jesus tadelt, gibt er Raum für Menschen umzukehren, wenn er sieht, dass da das Raum zur Vergebung da ist, dass Menschen wirklich auch zu Jesus kommen wollen. In allem können wir Eigenschaften und Charakterzüge von Gott mehr und mehr erkennen, uns darüber freuen und bedenken, dass er durch seinen Heiligen Geist ebenso wirken will. Er hört zu, er antwortet, er nimmt uns ernst, er will mit uns zusammen sein, er möchte unser Herz ganz an einem öden Ort. Er ist unser Ruheort, unser Friede. Er möchte Zeit mit dir, mit euch verbringen. Keine Sorge, wir sind noch nicht ganz am Ende der Predigt, denn jetzt kommt Nummer 5. Praktische Ratschläge. Das sind zwei Bereiche, Lebensweisheiten zum Thema Ruhe und auch dann das, was spezifisch christlich ist. Zunächst mal, ich denke, das sollte auch mal erwähnt werden, auch von dieser Stelle, ist der Tagesrhythmus und die Ernährung durchaus wichtig, dass wir gesund leben. Wenn man abends mengenweise Kaffee trinkt, dann darf man sich hinterher nicht beschweren, wenn man dann vielleicht nicht so gut schlafen kann. Und ich könnte viele andere Beispiele hinzufügen. Es gibt gute Routinen und schlechte Routinen, ihr wisst das alles selbst. Es ist gut, wenn wir einen Blick dafür haben, ob man vielleicht im Moment überfordert ist oder ob andere es sind und dass man sich dann auch gegenseitig hilft. Man sollte Pause machen, wenn es möglich ist. Ich kenne einen Bruder, er ist in unserer Mitte, der hatte einen Laden und ich hoffe, ich darf jetzt nicht zu viel sagen. Und in diesem Laden, der ist nicht mehr da an der Stelle, wo er mal war, da war unten im Keller so ein wunderschönes Verlies. Und in diesem Verlies, da war ein Sofa oder ein Bett. Und zwischendurch konnte der Ladenbesitzer, den ihr alle kennt, der konnte sich dort zurückziehen, in diesem Zimmer unten, in diesem kleinen Verlies, und konnte sich mal eben für eine Viertelstunde hinlegen und schlafen. Das kann Wunder bewirken. Ich kenne das auch. Wenn man so einen geheimen Raum hat, dann kann man das sehr genießen und hinterher fühlt man sich gleich viel besser. Es gibt welche unter uns, die sagen, eine Viertelstunde Schlaf, da bin ich hinterher müder als je zuvor. Da gibt es andere Tricks. Frische Luft. Spurgeon sagte einmal, gesegnet sei der Stein, der jetzt in diesem stickigen, heißen Raum, der jetzt dieses Fenster kaputt macht, damit wir endlich frische Luft bekommen. Also, frische Luft ist gut. Dann ist es sicherlich gut, kein Perfektionist zu sein. Ist es dein Ziel, an diesem Tag alles zu schaffen und alles perfekt zu schaffen? Oder sind andere Ziele vielleicht wichtiger? Manchmal ist es gut, sich Grenzen zu setzen, mal einen Mail- oder Handyfreien Tag einzulegen oder auch einen, sich zurückzuziehen von immer erreichbar sein. Ich wünsche jedem von euch, dass er sich wirklich ausruhen kann. Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Aber ich wünsche dir auch, dass du, wenn du noch ohne unseren Herrn Jesus Christus gehst, auch eine tiefe Unruhe. Habt ihr gehört, was ich eben gesagt habe? Ich wünsche dir, wenn du noch ohne Jesus Christus gehst, trotz dieser praktischen Ratschläge, eine tiefe innere Unruhe. Denn was nützen die besten Ruhetipps, die besten Ratschläge, die beste Ernährung, wenn man nach 100 Jahren doch tot ist? Viele brauchen oft erst eine Zeit der tiefen Unruhe, damit sie gerettet werden und Jesus Christus nachfolgen. Bei mir war das ganz definitiv so. Bevor ich Jesus Christus kennenlernte, war eine Phase in meinem Leben voller innerer Unruhe. Und es war gut, dass ich diese Unruhe hatte. Denn dann kann Jesus in dieser Öde wirken und dann auch sprechen. Ein paar Dinge, die vielleicht Nicht-Christen nicht so nachvollziehen können. aber doch auch hören dürfen. Da ist zum Beispiel der Sabbat. Gott hat am siebten Tag von seiner Schöpfung geruht, das wollen wir auch tun. Zwar halten einige alle Tage gleich, einige ehren den Sabbat, aber Jesus ist doch unser Sabbat, steht in Hebräer eigentlich, mit der Sabbatruhe. Und er ist unsere Ruhe. Der Sabbat ist eine geniale Erfindung Gottes für dich. Nicht einengen, sondern befreien. Juden freuen sich auf die Woche, in der Woche auf den Sabbat. Den ganzen Tag, jeden Tag arbeiten und schuften sie. Und wenn es gläubige Juden gibt, dann freuen sie sich auf den Freitagabend, wo der Sabbat beginnt und wo dann die große Fröhlichkeit, das große Ausruhen ist. Jesus Christus ist unser Sabbat und in dem Sinne möchte ich unbedingt den Sabbat halten. Denken wir an Maria und Martha. Ich lese uns den Text nicht vor. Ihr kennt die Geschichte. Maria, die setzte sich zu den Füßen Jesu. Und das war richtig. Jesus hat sie sehr ermutigt darin. Marthas Tun war auch nicht schlecht. Sie war richtig beschäftigt, von hinten bis vorne und tat alles, um Jesus zu dienen. Aber das wirklich Gute tat Maria. Es ist gut, eine Gemeinschaft zu haben, eine offene Gemeinschaft, wo viel über Jesus Christus nachgedacht wird, wo man Fragen stellt, wo man sich über wirklich wichtige Dinge mitteilt. Das ist sehr hilfreich und wichtig. Ich kenne Bibelkreise, ich rede jetzt gar nicht von Ostfriesland, außerhalb, wo man zusammenkommt, man tauscht sich aus, tauscht sich tief aus, jeder nickt und sagt, ja, das glaube ich auch. Und dann ist die Bibelstunde zu Ende. Wirklich gelernt hat keiner etwas, denn man tauscht nur das aus, was man eh weiß. Ich glaube, interessant und spannend wird das, wenn man sich Fragen stellt. Wie kriegst du das hin? Wie redet Jesus zu dir in der Situation? Ich habe das und das Problem. Ich komme damit nicht klar. Aber kannst du mir helfen? Hast du eine Idee, was Jesus Christus, was wir daraus lernen können aus dem Text? Wie kann ich das umsetzen? So eine Bibelstunde, die kann ein enormer Gewinn sein. Abendmahl hatten wir vorhin. Das Abendmahl macht uns das, oder das Mahl des Herrn macht uns das Eigentliche des Evangeliums immer wieder neu wichtig. Er ist unsere Ruhe, die Ruhe durch Vergebung. Wie ist das mit dem Durchpowern? Wer jetzt von mir hören möchte, durchpowern lieber nicht? Nein, das stimmt nicht. Es gibt Zeiten des Durchpowerns, die sind sehr gesegnet und sehr gut. Und Gott möchte auch sogar manchmal, dass wir durchpowern. Die Jünger, als sie unterwegs waren, als sie ausgesendet waren, die hatten durchgepowert. Und es ist nichts Verwerfliches darin, hinterher absolut und völlig K.O. und am Ende zu sein. Das Durchpowern, aber mit Jesus Christus, das kann sehr gesegnet sein. Und Ausruhen heißt ja nicht, nicht zu arbeiten, sondern Ausruhen heißt, von Jesus Christus neue Kraft zu bekommen. Bibel lesen, es ist gut, wenn man immer irgendwie eine Taschenbibel oder wenigstens auf dem Handy die Bibel dabei hat, dass man zwischendurch immer wieder mal lesen kann, was möchte Gott mir sagen? Ein toller Trick ist es, mit Jesus Christus abends einzuschlafen. Das kann man sich angewöhnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man könnte am Abend nachdenken, was man alles nicht geschafft hat und sehr frustriert sein. Man kann nachdenken über seine Fußschmerzen oder man kann nachdenken über das, was andere einem angetan haben oder so etwas. Aber man kann auch einschlafen mit den Gedanken an Jesus Christus. Richtig mit ihm einschlafen. Daran denken, wie gut er ist. Und plötzlich gibt er einem eine Idee, was man morgen machen will. Ich habe einmal erlebt, fällt mir gerade ein, ich habe das gemacht mal, beim Einschlafen, und auf einmal blitzartig durchzuckte es mich. Edzard, da ist was nicht in Ordnung gewesen heute. An dem Punkt hättest du wirklich deinen Mund halten sollen. An dem Punkt musst du hingehen und um Vergebung bitten. Ich guckte zur Uhr, es war schon spät. Ich bin wieder aufgestanden, habe mich angezogen, bin mit dem Fahrrad hingefahren, weil ich dachte, der Bruder, wo ich um Vergebung bitten muss, der ist vielleicht noch nicht im Bett. Er war noch nicht mal zu Hause, er kam bald danach. Und das war so ein gutes Gespräch. Mit Jesus einschlafen heißt manchmal auch, nicht einschlafen zu können. Aber das ist dann auch gesegnet. Gott, dein Zuhörer. Deine Antwort, Der, der dich ernst nimmt, der dich sucht, er ist deine Ruhe und dein Friede. Und dieser Gott der Ruhe, er segne dich und euch als Gemeinde. Amen.